Amen. Ja, ist tatsächlich jetzt nicht ganz leicht, weil auf einmal mit dem Tod von Alfred der Gottesdienst doch unter einem ganz anderen Vorzeichen steht. Und trotzdem werdet ihr merken, dass der Gottesdienst und der Text doch auch was mit Vorbereitung auf die Ewigkeit zu tun hat. Und von daher passt es doch wieder. Kriegen wir es hin. Wir sind fortlaufend in unserem Text im Markus-Evangelium. Ja, mach eine Kleinigkeit höher, wäre vielleicht besser. Prima, super, dankeschön. Genau, wir sind fortlaufend im Text im Markus-Evangelium und sind angelangt in Markus 12, 41 bis 44. Ihr kennt den Text alle schon, zigmal darüber gepredigt. Es geht um Geld, es geht um Geben. Die Schärflein der Witwe. Nicht die Schäflein der Witwe, sondern die Schärflein der Witwe. Habt ihr den Text an der Wand? Super, prima. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reichen legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Groschen. Da rief er, geht um Jesus, da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Einmal tief durchschnaufen und lass mich über den Text beten. Ja, Herr, es ist ein Text, der herausfordert, der uns persönlich anspricht, der uns immer Bereich anspricht, der nicht immer angenehm ist. Aber Herr, es braucht deine Weisheit, es braucht deine Kraft. In beidem mangelt, aber Herr, von dir können wir empfangen. Herr, leg's auf uns jetzt, lass uns hören, was du für uns bereithältst. Amen. Wo sind wir im Augenblick jahreszeitlich? Mitte Januar. Wir sind ungefähr 3 Wochen nach Weihnachten. Genau genommen 17 Tage nach Weihnachten. Und in der Bibel wird uns über diese Zeit hier nicht besonders viel berichtet. Es gibt aus der Zeit, so direkt nach Weihnachten, nach Heiligabend, 8 Tage nach Weihnachten gibt es einen Bericht. Es geht darum, dass Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wird für die Beschneidung. War damals üblich, auch die Segnung war üblich. Jesus ist also an dem Tempel. Und da passiert was und es hat eine gewisse Parallelität zu unserem Text heute. Es steht in Lukas 2, 36 bis 38. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Also war nur 7 Jahre verheiratet. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Also die arme Witwe dort, die Hanna, die erkennt in dem Säugling Jesus, den Messias. In beide Bibelstellen, in den Bericht von die Schärflein der Witwe und hier von der Hanna stehen 2 Witwe im Mittelpunkt. Beide alt, beide Begebenheiten finden in Jerusalem statt, beide Begebenheiten finden im Tempel statt, eventuell sogar genau an der gleichen Ort und Stelle, vielleicht plus minus 50 Meter auseinander, tatsächlich ungefähr 32 Jahre auseinander. Ich will der Predigt heute Morgen eine Überschrift geben. Genauer gesagt möchte ich eine mathematische Gleichung aufstellen. Schreib sie mal an. Die Gleichung sieht so aus. 100 minus 10 ist gleich 1100. So sieht die mathematische Gleichung aus. Alle, die von Mathematik Ahnung haben, schüttelnder Kopf. Wer sowas rausbekommt, ist dumm. Aber ich will euch erklären, dass im biblischen Kontext die Gleichung richtig ist, um euch dann zu zeigen, dass sie doch falsch ist. Also, los geht's. Jahreszeitlicher Kontext habe ich euch erklärt, kurz nach Weihnachten. Wo stehen wir mit unserem Text im biblischen Kontext? Weit weg von Heiligabend, 30 Jahre später, mitten in der Passionszeit zwischen Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag, und dem letzten Passamahl, Gründonnerstag, kurz vor Karfreitag, Kreuzigung Jesus. Wir sind im zeitlichen Kontext wahrscheinlich dienstags oder mittwochs in der Karwoche. Was für eine Woche. Jesus ist im absoluten Ausnahmezustand. Er ist wild entschlossen, seine Mission zu Ende zu bringen. Wir haben es gelesen, die letzten paar Wochen, die letzten paar Monate. Er verflucht den Feigenbaum auf dem Weg zum Tempel. Dann sorgt er im Tempel mal für Ordnung, aber so richtig für Ordnung, eher für Unordnung und für Chaos. Einzigste Mal, dass von Jesus berichtet ist, dass er physische Gewalt anwendet. Er schmeißt die Tische um von der Geldwechsler, von der Tauberverkäufer. Er schreit, mein Haus soll ein Betshaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Also da geht's zur Sache. Und am Ende der Aktion wird uns in der Bibel berichtet, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Die Dinge spitzen sich massiv zu. Die Jünger staunen über Jesus, so habe sie noch nicht erlebt. Vielleicht bald der ein oder andere die Fäuste und sagt so, jetzt geht's los. Das war der Montag, beschrieben in Markus 11. Jetzt kommt der Dienstag, Markus 12. Jesus legt sich mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten an, aber so richtig. Beim Gleichnis von den Untreuen, Ungerechten und mordenden Weingärtner ist allen klar, dass damit die Führer von Israel gemeint sind. Schon immer war der Weinberg ein Symbol und ein Synonym für Israel. Zitat von Jesus in Markus 12, Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Reaktion der Führer in Israel auf dieses Zitat in Markus 12, 12. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Jesus geht voll auf Konfrontation mit den Führern, mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern. Und Jesus blamiert sie. Jesus blamiert sie, als sie versuchen, ihn zu blamieren. Es ist die Fangfrage nach der Steuer. Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Und es ist die absurde Situation, als sie ihn konfrontieren mit der Fangfrage, mit der Witwe, die nacheinander sieben Brüder heiratet. Wer wird im Himmel ihren Mann sein? Alle sieben Brüder überlebt sie. Markus 12, 27. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Ihr irrt, ihr Pfeifen. Er geht auf Konfrontation. Und er geht voll frontal gegen sie in Markus 12, 38. Unverblümt, ganz direkt. Und er sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen, diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen. Jetzt sind wir in der Bibelstelle von heute. Jetzt sind wir bei der Witwe, der ihr Haus offensichtlich gefressen worden ist. Sie war arm. Erstmal tief durchschnaufen, erstmal runterkommen. Auch bei Jesus beruhigt sich jetzt die Situation. Jetzt kommen wir in einer Phase, in der Bibel wird sie uns berichtet, in der sich Jesus von seinen Gegnern abwendet und sich seine Jünger zuwendet. Jesus weiß ganz genau, ihm bleiben nur noch wenige Tage, lässt sich in Stunden zählen, in der es aber noch ganz wichtige und entscheidende Sachen zu erledigen gibt und ganz wichtige und entscheidende Sachen seine Jünger und Nachfolger beigebracht werden müssen. Lest euch nur mal die Überschriften durch, die jetzt kommen in der Bibel. Endzeitrede, Vorbereitung auf Verführung und Nöte in der Endzeit, die große Drangsal, Ermahnung zur Wachsamkeit. Jesus stellt bei der Fußwaschung noch Hierarchien auf den Kopf. Er muss ihnen noch ganz wesentliche Sachen beibringen. Die sind jetzt immer ganz anderer Modus, die sind im Kampfmodus. Die haben sich darauf eingerichtet, dass der Messias kommt und kämpft und den ewigen Sieg errichtet und mit ihnen an ihrer Seite. Es gibt sogar eine Bibelstelle, ganz kurz vor Gefangennahme Jesus, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wir brauchen Schwertern. Wird oft überlesen, ich habe es auch lange überlesen. Die sind im Kampfmodus. Aber Jesus muss ihnen noch beibringen, was dienen heißt, was Demut heißt. Es wird die Stelle noch kommen, wo sie nachfragen, wer darf im Himmel mal neben dir sitzen. Also der muss die runterbringen. Aber er beginnt die Schulung seiner Jünger hier im Tempel. Die intensive Zeit, die mit den Jüngern noch kommen wird, beginnt, indem er sie auf die arme Witwe aufmerksam macht. Kleine Randnotiz an alle, die sich unbeachtet, die zu kurz kommen. Jesus hat in der Ausnahmesituation, Zitat, die Unbeachtete, die Arme, die am Rande, die Ungesehene, er sieht sie, kennt ihr Umstände. Er weiß genau um die Situation von der armen Witwe. Er beginnt die ganze Zeit, in der er die Jünger auf solche entscheidende Themen wie Demut, Dienen und so weiter vorbereitet, mit dem Thema Geben. Geben steht an dem Punkt wohl an erster Stelle. Er macht es, indem er die Witwe auf den Sockel hebt. Markus 12, Vers 43. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Sie hat nicht viel eingelegt und die Opferbereitschaft der anderen war auch nicht klein. Die Opferbereitschaft der Tempelbesucher war nicht schlecht. Zwei Verse vorher, Markus 12, 41, und viele Reiche legten viel ein. War es bei der Reiche zu wenig, was sie eingelegt habe? Was wird überhaupt als Gabe erwartet? Wir kennen den Kontext, so den Zehnten einzulegen. Wo kommt es her? Zum allerersten Mal taucht der Zehnte in der Bibel auf, schon in 1. Mose 14, 20. Kontext ist der, ich lese die Stelle soweit nicht vor, Abraham, damals nach Abraham, kehrt siegreich aus einer Schlacht gegen 9 Könige zurück, in denen er Lot und andere Gefangene befreit hat. Und auf dem Heimweg begegnet ihm ein Priester, ein sagenumwogener Priester, der Melchisedek. Er hatte ihn jetzt einige oder andere Mal schon zum Thema. Und Abraham gibt ihm aus Dankbarkeit einmalig den 10. Teil seiner Beute ab. Also hier taucht zum ersten Mal der Zehnte auf. Später entsteht dann daraus ein Gebot nachzulesen in 5. Mose 14, 22 und folgende. Hier wird auch erwähnt, wovon der Zehnte gegeben werden soll, und zwar vom Ertrag von Korn, Wein und Öl sowie von der Erstgeburt der Rinder und Schafe. Nicht von allem, sondern von Korn, weil Öl, Erstgeburt der Rinder und Schafe, zum Beispiel nicht vom Federvieh, habe ich mir gedacht. Und es wird auch beschrieben, wofür gegeben wird, in 5. Mose 26, Vers 12. Und zwar für Levite, Ausländer sowie Witwen und Waisen. Und dann wird in dem Kontext aber auch noch was erwähnt, was bezeichnend ist. 5. Mose 14, Vers 23, ausdrücklich wird erwähnt, dass es nicht nur um die Spende geht, sondern auch um den Spender und was für den Spender der Zehnte bedeutet, nämlich, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Und es gibt in der gleichen Passage auch noch einen Hinweis auf den Stil, in dem die Gabe stattfinden solle, in 5. Mose 14, 24 bis 27. Wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, kurze Erinnerung, wir sind in ihrer Zeit noch deutlich vor dem Tempel, wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr dein Gott dich segnet, so verkaufe es und binde das Geld in deiner Hand zusammen und gehe an den Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, und gib das Geld für das aus, was irgend dein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk und was sonst deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Komische Situation, oder? Du darfst den Zehnten auch nehmen, für Essen, Trinken, hier ist sogar starkes Getränk ausdrücklich erwähnt. Und auch hier eine kleine Randnotiz, es bekommen die Witwe, die Ausländer, die Waise und die Leviten. Wenn 12 Stämme Israels jeder der Zehnte gibt, kann Levi auch noch der Zehnte abgeben und hat immer noch 100%. Kapieren? Auch eine mathematische Gleichung. Also herrlich eingerichtet. Der Zehnte passt zu den 12 ganz prima. Was wir aber schon aus dem Gebot im 5. Mose entnehmen können, ist, dass es außer um die Spende an sich, mit denen die Levite, die Ausländer, die Waise, die Witwe versorgt wäre, auch um den Spender selbst geht. Damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Also ein ganz wesentlicher Aspekt vom Gebe ist, was das Gebe mit dir macht. Es ist wichtig zu lernen, den Herrn alle Zeit zu fürchten. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich. Furcht und fröhlich. Um die positive Auswirkungen zu kennen und zu erfassen, ist vielleicht ganz gut, sich mal das Gegenteil anzugucken. Ein Negativbeispiel. Hier ein paar Bibelstellen, die mir dazu über den Weg laufen sind. Erste steht in Malachi 1, Vers 8. In dem Kontext geht es darum, dass das Volk Israel zu dem Zeitpunkt verlottert war, regelrecht verlottert. Unter anderem liegt der Tempel in Trümmern und die Opferbereitschaft für den Tempel war damals wohl sehr mäßig. Malachi 1, Vers 8 wird beschrieben, oder wird Malachi aufgefordert, Israel folgende Botschaft zu bringen. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes und krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscharen. Gott spricht in Malachi sehr klar. Bring es doch deinem Bürgermeister. Bring ihn doch, wenn du ihm Ehre machen willst, ein lahmes, ein blindes Tier, irgendwas, was du übrig hast, und schau mal, wie der reagiert. Also die Einstellung zum Geben war damals mäßig. Falsch. Und so eine Einstellung hat natürlich Konsequenzen. Haggai 1, 5 bis 6 muss der Prophet Haggai den Israeliten was aufzeigen. Muss ihnen klar die Konsequenzen aufzeigen. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Nichts gelingt. Was erwartet Gott stattdessen von Israel? Zurück wieder zu Maleachi, die Stelle vorher, Maleachi 3, 10 bis 12. Bringt den Zehnten ganz in das Vaterhaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Und prüft mich doch dadurch. Hat er mal das nicht letzte Woche? Das vom Prüfen? Steht nicht das ganze Jahr 2025 unter dem Motto Prüfen? Wer weiß noch die Bibelstelle? 1. Thessalonicher 5, 21. Prüft alles und behaltet das Beste. Zurück zu unserer Formel hier. Unser Verstand sagt, Ergebnis falsch. Machen wir mal eine F, so sieht es, glaube ich, im Schulheft. Ergebnis richtig heißt, 100 minus 10 ist gleich 90. Alle sagen, so ist richtig. Wo soll man es auch besser herwissen? Die Erfahrung haben wir gemacht, dass 100 minus 10 90 ist. Die ganze Welt macht die Erfahrung so. Und so wird ein Naturgesetz draus. Auch die Jünger machen bisher die Erfahrung, dass 90 minus 10, also 100 minus 10 90 ist, maximal 90. Und die Jünger sprechen Jesus drauf an. Lukas 18, 28 bis 30. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. In der Parallelstelle in Markus fragt er noch, was wird uns dafür zuteil? Also Petrus fragt der Rechten, was kommt bei 100 minus 10 raus? Petrus rechnet zusammen und sagt, 100 haben wir, 10 haben wir gegeben, bisher ist höchstens 90 rausgekommen, eigentlich nur 50. Und Petrus braucht eine Antwort und Jesus gibt sie ihm. Lukas 18, 28 bis 30 berichtet, er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältig wieder empfinge, in dieser Zeit und der zukünftigen Zeit das ewige Leben. Jesus verspricht ein ganz anderes Ergebnis. Jesus verspricht einen hundertfältigen Lohn. Und dann sieht bei Jesus die Rechnung auch wieder so aus. 100 minus 10. Wenn die 10 dann verhundertfacht wird, kommt 1100 raus. Ihr könnt folgen, oder? Und Jesus macht sogar noch eine ganz andere Gleichung auf. Und deshalb kann ich euch zeigen, dass diese Rechnung doch wieder falsch ist. Jesus ist nämlich der Typ, der alles gibt. 100 minus 100 ist gleich, und was kommt da raus? Da kommt ein mathematisches Zeichen raus, das so aussieht und das steht für Unendlichkeit. Bei Jesus ist 100 minus 100 unendlich alles. Wir können es mit unserem Verstand nicht begreifen, oder? Aber weil wir es mit unserem Verstand begreifen können, liegt daran, dass wir einfach die Erfahrung nicht haben. Und das kann teilweise zu kolossalen Fehleinschätzungen mit fürchterlicher Konsequenz führen, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen. Hier ein ganz prominentes Beispiel für eine krasse Fehlentscheidung, die auf Grundlage von Erfahrung und vom getroffen worden ist. Es ist eine Stelle, die der Dave in seiner Predigt vor 2 Wochen zitiert hat, Matthäus 26, 43 bis 44. Es ist, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung vor dem Hohenrat steht. Und der Hohepriester, der Kaiphas, ist in Rage. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Die ultimative Frage. Und Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Die Antwort von Jesus auf die klare Frage von Kaiphas ist sehr eindeutig. Aber der Hohepriester konnte sich's einfach nicht vorstellen. Und das, obwohl die Aussagen im Alten Testament völlig eindeutig sind. Er war auch nicht bereit zu prüfen und es auszuprobieren. Für ihn völlig unvorstellbar, dass der Mensch Jesus, der in dem Augenblick ziemlich ohnmächtig vor ihm sitzt, als Mensch im Himmel sein wird zur Rechten Gottes. In der Stelle sagt Jesus: Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen, er betont hier sein Menschsein, sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Für Kaiphas unvorstellbar. Und es hat für ihn schlimme Konsequenzen. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen. Es geht bei der Gabe weniger um die Gabe an sich, sondern um den Geber selbst. Es geht um dich, es geht um mich. Heute ging es ums Thema Geben und dabei ist uns die Witwe mit den Schärflein ein leuchtendes Vorbild. Ich bin ganz sicher, ich hätte die gleiche Predigt auch halten können, wenn es ums Thema Zeit geht oder ums Thema Dienen geht oder auch ums Thema Gebet. Auch da zeige die Rechnungen immer 100 minus 10 mindestens 1100. Am Ende gewinnen wir unermesslich viel. Unermesslich viel. Am Ende haben wir die Ewigkeit. Abschließend will ich die Predigt noch mit einem Hinweis, der nicht ganz unerheblich ist, weil er einfach praktisch ist. Was mit den Gaben an sich passiert, haben wir nicht in der Hand. Was damit passiert, hat Gott in der Hand und darum kümmert sich Jesus. Vielleicht ganz am Schluss so ein kleiner Fun-Fact. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die 2 Schärflein, die die Witwe eingelegt hat, sogar ein Teil vom Judaslohn waren. Darum kümmert sich Jesus.